Frese Green Talk.
Der Nachhaltigkeitspodcast vom Green Office der Hochschule Fresenius.
Hallo, hier ist Rebecca vom Green Office und willkommen zu einer neuen Folge des Frese Green Talks. Zu unserer heutigen Folge habe ich Nadja eingeladen.
Mein Name ist Nadja, habt ihr gerade gehört? Ich bin Studentin an der Ecosign, bin aktuell im dritten Semester im Bachelor Nachhaltiges Design. Und ja, bin auch nebenbei ehrenamtlich beim Green Office dabei und wir arbeiten auch noch nebenbei als Werkstudentin bei CAPN. Da stellen wir nachhaltige Berichterstattungen für Unternehmen.
Danke, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Die heutige Folge wird ein bisschen persönlicher. Wir sprechen über deine Einstellungen zu Nachhaltigkeit und besonders auch dein Studium an der Ecosign. Für alle, die Ecosign nicht kennen, die Ecosign gehört genau wie die Hochschule Fresenius zur Karl Remigius Fresenius Education Group und die Studiengänge verbinden Design und Nachhaltigkeit miteinander und beziehen die ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Herausforderungen unserer Zeit mit ein und bilden GestalterInnen und ManagerInnen von morgen aus. Zum Einstieg, warum ist dir Nachhaltigkeit wichtig?
Tatsächlich gibt es da zwei Gründe. Einer ist jetzt so ein bisschen ganz klassisch und betrifft irgendwo jeden. Und zwar einfach, dass Nachhaltigkeit für mich deshalb besonders wichtig ist, weil es halt unumgänglich ist, um letztendlich das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, einfach zu gewährleisten. So, den Satz wird irgendwo jeder kennen. Es ist halt einfach auch Nachhaltigkeit, deshalb ist es wichtig für jeden auf der Erde. Aber was mich persönlich am meisten bewegt im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ist, dass ich halt es schade finde, dass die Menschen uns so ein bisschen von der Natur entfremdet haben. Also immer mehr Menschen leben in Städten, im urbanen Raum. Viele Kinder wachsen gar nicht mehr damit auf, so wie ich zum Beispiel früher irgendwie auf Bäumen rumzuklettern und kleine Häuser aus Holz zu bauen und halt wirklich viel, viel Zeit mit der Natur zu verbringen und daher auch eine ganz andere Wertschätzung gegenüber der Natur und der Umwelt und der Erde grundsätzlich irgendwie ja zu erleben, damit auch eine persönliche Bindung damit einzugehen und einfach diese Entwicklung hin, dass die Menschen uns so extrem entfremden, finde ich halt sehr schade. Und daher finde ich Nachhaltigkeit auch einfach nochmal wichtig, um ja uns wieder bewusst zu machen, wie wichtig die Natur ist und mit ihr einfach respektvoller umzugehen. Dass es nicht einfach nur ein Aspekt ist, der irgendwie immer schon da war und auch immer gegeben ist, sondern ein Punkt ist, der einfach auch sehr fragil sein kann, wie wir auch heutzutage sehen und mit dem wir halt auch so umgehen müssen. Da braucht es einfach einen Gedankenwandel. Und deshalb finde ich Nachhaltigkeit wichtig, weil das müssen wir in unsere Köpfe irgendwie reinkriegen. Ja, dass wir da einfach auch ein Umdenken generieren müssen.
Ich finde das eine total tolle Antwort und ich glaube auch eine Antwort, mit der sich viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen identifizieren können. Ich habe auch früher in meiner Kindheit total viel Zeit in der Natur verbracht, was mir jetzt tatsächlich schon sehr fehlt. Ich wohne in der Stadt. Wie sieht's bei dir aus? Wohnst du total in der Stadt? Wohnst du ein bisschen außerhalb? Wie sieht es bei dir aus?
Ich wohne tatsächlich weiter außerhalb und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Ich bin da schon öfters auch schon umgezogen, jetzt von meinen Eltern eben vom Land auch in andere Städte. Und es war immer so, dass es wichtig war, entweder in der Nähe eines Parks zu sein oder einer anderen Grünfläche oder Grüninfrastruktur. Jetzt ist das auch so. Ich bin weiter außerhalb in der Nähe vom Sportpark, wo auch manchmal Fußballspiele sind, aber einfach direkt. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, habe ich direkt Wald und kann auch direkt in den Park gehen. Und das war mir halt sehr wichtig.
Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit?
Ja, also die größten Herausforderungen, darunter tatsächlich den Punkt, den ich auch gerade beschrieben habe, einfach dieses, dass die Menschen die Komplexität, die auch hinter den ganzen Problemen steckt, jetzt Klimawandel, Versauerung des Ozeans, Verlust an Biodiversität, dass wir das runterbrechen auf ja, verständliche Aspekte. Also für uns ist halt so etwas wie der Verlust an der Biodiversität, das ist nichts, was uns im Alltag betrifft. So jeder von uns lebt ja ganz normal seinen Alltag. Auch du warst wahrscheinlich heute in der Uni, ich war in der Uni. Wahrscheinlich hat ja keiner von uns auch nur einmal jetzt drüber nachgedacht, oh je, der Igel, welcher jetzt auch Tier des Jahres ist. Niemand von uns hat jetzt höchstwahrscheinlich, als er in der Straßenbahn saß oder als er jetzt in der Uni war, darüber nachgedacht, hey je, ein uns bekanntes Tier ist jetzt am Aussterben bedroht, um jetzt ein Beispiel von vielen zu nennen. Das ist einfach nichts, was uns direkt in unserer modernen und industriellen Welt direkt betrifft. Und einfach, weil es unglaublich komplex ist, weil wir das nicht jeden Tag sehen und davon auch einfach nicht permanent betroffen sind. Wie jetzt zum Beispiel ein Fischer, der jetzt in einem Gebiet lebt, wo eben das Wasser extrem belastet ist. Der merkt natürlich, dass er plötzlich nicht mehr genug Fische fängt. Und für ihn ist das dann natürlich ein viel größeres Problem. Aber diese Person hat dann wieder nicht die verschiedenen Möglichkeiten, um dagegen zu agieren. Das, finde ich, ist halt so ein ganz großes Problem. die Menschen, die halt, die Länder, die halt die Möglichkeiten haben, die Ressourcen haben, um da jetzt gegen vorzugehen, wie eben zum Beispiel Deutschland oder auch viele andere Länder auch, die viel Geld haben, da ist es einfach nicht in den Köpfen von uns Menschen drin, dass wir da auch einfach was verändern müssen, auch in anderen Bereichen auf der Erde, auch in unseren eigenen Bereichen, siehe Igel. Aber genau das ist eine der größten Herausforderungen meiner Meinung nach. Einfach ein Bewusstseinswandel. Tatsächlich sogar auch einer der ersten, ja, Strategien, die wir im Kurs lernen. Da haben wir nämlich die Effizienz, Konsistenz und die Suffizienz, falls ihr das was sagt. Ja, es geht letztendlich darum, dass wir Menschen einmal lernen, dass wir weniger konsumieren, bewusster konsumieren. Also Suffizienz im Sinne von, braucht es denn diesen neuen Gegenstand tatsächlich? Muss ich mir die neue Jacke kaufen? Müssen wir dieses Produkt überhaupt produzieren? Ist es denn überhaupt notwendig, überhaupt die Ressourcen da hinein zu investieren? Ja, Effizienz sagt eigentlich schon fast eben, dass man halt versucht, immer effizienter zu arbeiten, so dass halt Maschinen zum Beispiel weniger Ressourcen brauchen, um zu produzieren. Bei der Konsistenz ist es ja ähnlich, um es jetzt mal ganz lapide zu sagen. Aber ja, einfach diese Bewusstseinsveränderung, das ist halt, finde ich, einer der wichtigsten Punkte. Und Komplexität reduzieren. So.
Ich merke schon, du befasst dich sehr viel mit dem Thema und versuchst da auch auf die Verbindung zur Natur und zu natürlich auch den Ressourcen zu achten.
Abgesehen davon, dass du irgendwie vielleicht auf deinen Konsum achtest und du bist absichtlich eher ins Ländliche gezogen, was machst du denn noch in deinem Alltag, um nachhaltiger zu leben? Und was sind so kleine Veränderungen, die du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen weiterempfehlen könntest, um nachhaltiger zu leben?
Ja, da gibt es schon einiges, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt den Rahmen sprengen. Was ich auf jeden Fall im Alltag mache, was glaube ich auch schon so sehr viele machen, ist natürlich zum Beispiel Secondhand zu kaufen. Das würde mir jetzt als erstes einfallen. Oder auch, wenn jetzt meine Socke kaputt geht oder wenn jetzt ein Loch in meiner Winterjacke ist, dann werfe ich sie nicht gleich weg, sondern versuche ich sie zu reparieren. Also dann auch sich selbst mal so ein paar handwerkliche Tipps und Tricks beibringen, um Produkte nicht sofort immer wegzuwerfen, sie als Wegwerfobjekt zu sehen, sondern halt als etwas, das auch mit einfachen Tipps und Tricks wieder reparierbar ist. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich so im Alltag häufiger auch nutze. Zum Beispiel auch jetzt vor kurzem, ja, für spezielle Events, sei es jetzt zum Beispiel für die Einladung einer Hochzeit oder so, jetzt stattdessen ein neues Kleid zu kaufen, lieber eins ausleihen. Das gibt es zum Beispiel auch, das Konzept. Und das mache ich auch sehr gerne, wenn es jetzt irgendetwas sehr Spezielles ist, wo man nicht so oft hingeht. Da finde ich das einfach auch die bessere Alternative. Dann ernähre ich mich auch bewusster. Leider nicht vegan. Das habe ich nicht hingekriegt. Da habe ich Respekt vor jedem, der das schafft. Aber ich versuche zumindest den Fleischkonsum sehr niedrig zu halten, sehr bewusst zu halten auch. Sowohl auch in dem Fleisch, was ich so kaufe, als lieber zum Metzger gehen, als dann halt zum Beispiel ganz billiges Fleisch zu holen. Und ja, ich merke halt, dass es halt sehr viele Gerichte gibt, die durchaus auch sehr lecker sein können ohne Fleisch. Ja, das ist auf jeden Fall so etwas, das ich im Alltag mache. Was tatsächlich jetzt eher ungewöhnlicher ist, zum Beispiel, dass ich Papier einfach sammel und häufe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Post bekomme und da steht zum Beispiel ganz am Anfang drauf, ja, liebe Frau, Punkt, 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 Sie kriegen da jetzt gleich ein Schreiben, wo das und das drin steht, dann hebe ich diesen Zettel einfach auf und nutze die Rückseite häufig für Notizen oder für Skizzen, weil das brauche ich nun mal öfters im Studium. Und da habe ich mittlerweile eine riesige Sammlung an Zetteln und eine riesige Stapel an Papier und ich musste schon lange kein Papier mehr kaufen. Zumindest nicht, wenn es für Skizzen oder für eben eher so irrelevantere Sachen sind. Das kann ich zum Beispiel empfehlen, dass man halt einfach sparsam mit Papier umgeht. Und zu guter Letzt auch sehr komisch ist, dass ich eine Wurmkiste zu Hause habe. Das ist eine Kiste, mit der kann man ja seinen Biomüll einfach auch direkt zu Hause kompostieren. Und das ist eigentlich, wie der Name sagt, eine Kiste mit Erde und Würmern. Aber da kann man dann sein Gemüse und seine Obstreste einfach hineingeben und er hat am Ende dann Humus und es hat voll viele Probleme gelöst, weil man kennt es bestimmt, im Sommer riecht es dann manchmal unangenehm, so die Restmülltonne. Das ist halt gar nicht mehr so. Also wird einfach Erde produziert und ich gebe das dann immer gerne auch Freunden, die halt viele Pflanzen haben und die nutzen dann das wieder für ihre Pflanzen. Also das finde ich zum Beispiel auch mega. Ja, nur ein paar Beispiele zu nennen, das mache ich zum Beispiel so regelmäßig im Alltag, um bewusster zu leben.
Du hast sehr spannende Punkte gesagt. Zu der Wurmkiste komme ich gleich am Ende doch. Genau, das mit dem Papier mache ich tatsächlich auch.
Und das ist auch etwas, was unsere Studis vielleicht ganz leicht umsetzen können, besonders wenn ihr Lerntypen seid, die Dinge mehrmals aufschreiben müssen, um richtig zu lernen. So könnt ihr ganz einfach Ressourcen sparen.
Kommen wir zum ganz Spannenden, und zwar die Wurmkiste, weil ich das noch nie gehört habe. Wie funktioniert das? Was ich mich als erstes gefragt habe, wie ist der Verschluss? Wie gehst du sicher, dass die Würmer nicht in deine Wohnung laufen? Woher hast du die? Hast du dir die selber sozusagen zusammengestellt? Hast du die gekauft? Ja, erzähl mal ein bisschen, weil das habe ich noch nie gehört tatsächlich.
Also ich habe das gesehen auch in der Reportage, da ging es um Personen, die halt ja Zero Waste leben und die hatten da eben auch so eine Wurmkiste. Das fand ich dann so cool, dass ich sagte, okay, das muss ich mir jetzt auch kaufen. Und ja, das ist letztendlich eine riesige Holzbox auf Rädern, ein bisschen wie eine Truhe aufgebaut. Kriegst dann noch einen großen Sack voll Erde mit Würmern, auch nicht wenigen. Und ja, du schmeißt, also letztendlich baust du es am Anfang halt auf, guckst, dass es halt wasserdicht verschlossen ist, kriegst halt alle Materialien, die du für den Aufbau auch brauchst. Also es geht auch ganz, ganz schnell, das dauert gar nicht so lange. Dann hat die Wurmkiste noch an den Seiten halt 6 Löcher, wenn ich mich nicht irre. Genau, damit halt die Würmer auch Luft bekommen. Und dann ist es ja wie eine Truhe, das heißt, es hat einen Deckel, die man dann auf- und zuklappen kann. Und ja, dadurch wird halt gewährleistet, dass die Würmer natürlich auch nicht rauskrabbeln können oder rauskriechen können, ja. Und genau, wenn man halt dann, man kocht oder man kann auch theoretisch Blätter, die man im Garten zusammengesammelt hat, man kann auch Kartonreste, das mache ich zum Beispiel ganz gerne, muss man tatsächlich auch machen, weil die Würmer brauchen halt die Zellfasern auch für ihren eigenen Stoffwechsel. Genau, dass man halt dann Kartonreste einfach im Wasser zum Beispiel ein bisschen einweichen lässt, damit es halt auch feucht ist, weil Würmer brauchen Feuchtigkeit. Und dann schmeißt du das einfach rein, dann ist es ganz einfach erledigt. Gleiche halt auch bei Essensresten. Wenn du einen Apfel gegessen hast, wenn deine Gurke schlecht geworden ist oder so, statt seinen Restmüll zu geben, kann man es einfach den Würmer geben. Die freuen sich mega drauf und dann ist es auch wirklich innerhalb von wenigen Tagen auch weg. Denn je länger man die Wurmkiste hat, irgendwann haben die halt so eine maximale Anzahl an Würmer erreicht. Mehr geht halt nicht. Und dann ist es auch wirklich in Tagen einfach weg. Es geht dann auch ganz schön schnell. Genau, also so funktioniert sie grundsätzlich. Das Tolle ist, man braucht gar keine Pflege für die Box, weil die Würmer, die leben halt letztendlich in der Erde drin. Du musst denen halt nur ab und zu was zu essen geben, aber das ist jetzt, du kannst sie auch eine Woche einfach überhaupt nicht füttern oder auch 2 Wochen. Wenn du in Urlaub bist, ist es gar nicht so schlimm. Du kannst die Kiste sogar theoretisch draußen stehen lassen, weil sie auch mit Kälte relativ gut klarkommen. Die sind halt dann in erster Linie unter der Erde, gar nicht mehr oberhalb. Und genau, man muss halt ab und zu die Erde dann natürlich auch wechseln, weil es wird ja immer mehr. Da ist dann so ein kleiner Korb. In dem Korb oben ist letztendlich immer alle frischen Reste. Die Würmer wandern halt aus der Erde in diesen Korb hoch. Und wenn man dann die Erde da rausholen will, nimmt man den Korb raus. Muss gucken, dass es vielleicht auch, dass man den Boden vorher irgendwie mit Erdhaltung rauslegt oder sowas, damit halt nicht der ganze Boden voller Erde ist. Und dann ja, nimmt man einfach eine Gartenschaufel oder so und macht das halt in eine Tüte oder einen Karton oder sowas und gibt es dann halt Personen, die das brauchen oder auch, man kann es auch selbst nutzen für die eigenen Pflanzen. Ja, so funktioniert es eigentlich letztendlich. Ich habe meine jetzt auch schon seit 4 Jahren ungefähr, also auch schon ziemlich lang. Und man bemerkt halt gar nicht, dass man sie hat, weil sie halt einfach auch gut designt ist tatsächlich, weil man sie auch als Sitzhocker nutzen kann. Also der Deckel selbst hat auch nochmal so ein Sitzkissen, sieht also auch einfach aus wie ein Objekt für die Küche oder halt auch fürs Wohnzimmer oder sowas. Und dann ist das halt plötzlich einfach eine Wurmkiste. Ist also auch gar nicht so offensichtlich, was es eigentlich ist.
Spannend. Kannst du mir davon später mal ein Foto schicken? Mich interessiert das echt. Finde es ein super spannendes Konzept. Du sagst, du hast die jetzt schon recht lange und das hört sich auch eigentlich alles ganz gut an. Gibt es irgendwelche Nachteile, irgendwas, was dir aufgefallen ist?
Ja, tatsächlich. Also es gibt eine Sache, die musste ich auch bis jetzt nie neu kaufen. Und zwar, wenn man die Wurmkiste kauft, am Anfang kriegt man auch eine Mineralmischung, weil in der Natur ist in der Erde nun mal auch einfach Erze und verschiedene Steinarten vorhanden, die halt auch die Würmer brauchen. Und das musst du ihnen halt künstlich geben, indem du ihnen halt so ein Pulver gibst, was letztendlich auch nur wieder eben Mineralstoffe sind. Das muss man denen einmal im Monat geben. So einen Esslöffel kippt man einfach rein und das war's dann. Es verhindert auch, dass es dann zum Beispiel auch sauer riecht, weil normalerweise würde ja Kompost auch irgendwann unangenehm riechen, aber das wird dadurch halt verhindert, weil der pH-Wert dadurch halt auch ausgeglichen wird. Das ist ein Nachteil, also streng genommen müsste man halt das kaufen. Ich habe das bis jetzt noch nicht kaufen müssen, weil es echt ziemlich lang hält auch. Und ein weiterer Nachteil, den ich ganz am Anfang hatte, als ich die Wurmkiste zum ersten Mal genutzt habe, wenn man die Wurmkiste auch offen lässt oder nicht darauf achtet, dass sie ganz zu ist, dann kommen natürlich trotzdem auch Fruchtfliegen hinein. Und ab dann wird es dann ein richtiger Kampf zwischen, ja, zwischen man selbst und Fruchtfliegen. Da muss man gucken, dass man da halt mit verschiedenen Haushaltstricks sie da wieder loskriegt. Aber das ist dann ein bisschen aufwendig tatsächlich, wenn man da einmal den Fehler macht, dass sie da auch wirklich reingelangen. Da gibt es auch verschiedene Tipps und Tricks. Man kann zum Beispiel die Essensreste sammeln und dann davor einfach einfrieren. Dann gewährt man halt, dass zum Beispiel in Obstschalen auch keine fruchtfliegen Eier sind oder so. Weil das ist dann meistens auch immer so ein Punkt, wo die dann reinkommen, dadurch, dass halt die Schale schon im Supermarkt irgendwo belastet war. Das würde mir so einfallen, das sind so die größeren Kritikpunkte an der Wurmkiste.
Du hast das in der Reportage gesehen, richtig?
Genau. Also das habe ich tatsächlich ganz spontan, ich kenne, glaube ich, jeder auf Galileo einfach gesehen, ist da so ein kleiner Bericht dazu. Das ist aber auch schon einige Jahre her. Grundsätzlich folge ich halt relativ vielen Kanälen, vor allem auf Social Media, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Neben dem Green Office natürlich, dem folge
Super,
ich auch.
das freut uns. Auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf @frese.green.office könnt ihr euch auch Tipps und Tricks zur Nachhaltigkeit holen. Dementsprechend schaut vorbei und ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ich übergebe wieder an dich.
Ja, alles gut. Wenn mich irgendwas interessiert, dann speichere ich das auch immer ganz separat, zum Beispiel innovative Techniken zum Thema Nachhaltigkeit oder Themen, die vielleicht auch thematisiert werden müssen, die ich dann im Studium irgendwann wieder aufgreifen möchte, weil ich finde, dass es super wichtig ist.
Wie bist du persönlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen und was hat dich dazu motiviert, dich in diesem Bereich zu engagieren, also das zu studieren, in dem Bereich zu arbeiten und natürlich auch bei uns im Green Office tätig zu sein?
Ursprünglich hat das damit angefangen, dass ich halt einmal schon etwas mehr im Hinblick auf Nachhaltigkeit erzogen wurde. Also schon allein familiär war das einfach ein größerer Fokus, eben möglichst ressourcenschonend umzugehen und ein bisschen entfernter von der Konsumgesellschaft einfach. Ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Dann die Schule spielt eine wesentliche Rolle, denn bei uns gab es halt auch schon Nachhaltigkeit in der Oberstufe als Schwerpunkt. Das konnte man dann auch in den verschiedenen Projekten nehmen. Hatte ich dann auch tatsächlich in beiden Projekten, also meine wissenschaftliche Arbeit, Probearbeit sozusagen. Und das erste Projekt, das wir in der Oberstufe hatten, war halt zum Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir versucht, auch wieder nachhaltige Kommunikation tatsächlich Schülerinnen und Schülern das Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen. Wir hatten dann ein Schulfest organisiert. Und ja, letztendlich habe ich einfach sehr früh für mich erkannt, dass ich halt eine Leidenschaft für das Thema einfach entwickelt habe. Also ich habe so eine Schule geliebt und habe mich sehr auf die ganzen Kurse gefreut, die ich dann dazu hatte. Und dann stand für mich fest, so, okay, das machst du. Und auch Biologie spielt eine wesentliche Rolle. Das habe ich auch sehr gemocht. Und da war es einfach so die beste Kombination, fand ich. Genau, so viel zum Thema, wieso ich mich extrem für das Thema Nachhaltigkeit interessiere. Und tatsächlich stand dann auch halt fest, dass ich das studieren möchte in dem Bereich. Wieso jetzt aber nachhaltiges Design? Das ist nämlich tatsächlich ja nochmal was anderes als Nachhaltigkeit. Und es lag halt daran, weil ich in der Schule auch schon sehr kreativ gewesen bin. Also ich habe sehr gerne gemalt, gezeichnet und habe dann einfach so die beste Kombination gesucht aus beiden. Entweder wollte ich Design studieren oder ein Biologiestudium machen und dann bin ich auf die Ecosign gestoßen. Und da war natürlich nachhaltiges Design irgendwo die perfekte Lösung für beides gleich. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dann auch tatsächlich an der Ecosign nachhaltiges Design zu studieren.
Ich finde es total spannend, dass man bei euch in der Oberstufe Nachhaltigkeit wählen konnte, weil ich schon das Gefühl habe, dass das ziemlich selten ist. Also ich habe das bisher noch gar nicht gehört. Hattest du das Gefühl, das hat irgendwie deine Entscheidung sehr geprägt?
Tatsächlich schon. Auf jeden Fall hat das meine Entscheidung sehr geprägt. Spielt auch noch mal eine wesentliche Rolle. Als ich jetzt mein Abitur gemacht habe, gab es einfach auch noch nicht so viel. Also es war noch nicht im Bewusstsein, dass es auch wirklich nachhaltige Studiengänge gibt. Als ich gefragt habe, was es denn für Nachhaltigkeitsstudiengänge gibt, da hat man mich erstmal mit einem Fragezeichen angeschaut, was ich da jetzt überhaupt machen möchte. Aber da finde ich es halt super, dass es einfach auch in der Bildung auch schon sehr viel getan hat oder aktuell auch tut, dass es halt auch immer mehr Möglichkeiten gibt, irgendetwas in Bezug zur Nachhaltigkeit zu studieren. Es muss ja nicht nur nachhaltiges Design sein. Es gibt ja so viele verschiedene Studiengänge, die bedeutend sind und die auch wichtig sind für die Transformation unserer Gesellschaft. Und ja, das finde ich einfach super, dass es das gibt. Aber tatsächlich, um wieder auf deine Frage zu kommen, war es schon sehr wichtig, dass es eben in der Schule diesen Schwerpunkt gab, dass auch mein Lehrer, der war da auch sehr fixiert auf das Thema Nachhaltigkeit und hat uns das eigentlich immer auch im Kontext mit anderen Fächern halt näher gebracht. Wir hatten jetzt nicht ein Fach, das speziell Nachhaltigkeit hieß, aber wir hatten eben, ja, eben die beiden Projekte, die wirklich auch Projekt Nachhaltigkeit vermitteln in der Schule. Und dann hatte ich das noch im Kontext mit der Stadt. Genau so entstand halt eigentlich so ein bisschen der Kontext und eben durch meinen Lehrer, der das halt immer wieder auch im Zusammenhang mit Biologie oder Chemie oder auch Geografie gebracht hat.
Nachhaltiges Design ist ja schon ein sehr spezieller, einzigartiger Studiengang. Ich glaube, wir wissen irgendwie alle, was die beiden Begriffe separat voneinander bedeuten, aber was genau ist nachhaltiges Design für einen Studiengang?
Ja, nachhaltiges Design, das stimmt schon. Also auch ich tat mir am Anfang etwas schwer zu verstehen, was ist überhaupt nachhaltiges Design. Also ganz am Anfang erschloss ich mir noch nicht die Kombination aus beidem. Aber so jetzt, wo ich im dritten Semester bin, ist das dann doch ganz ersichtlich. Geht letztendlich ursprünglich einfach darum, dass wir Menschen die Ressourcen aus der Natur entnehmen, um wieder Sachen zu gestalten. Sei es, dass wir zum Beispiel aus dem Wald Holz entnehmen, um ein Haus zu gestalten, oder sei es, dass wir schon in der Steinzeit dann Steine genommen haben, um Speere zu gestalten. Also wir haben halt immer Ressourcen aus der Natur entnommen, diese ihrem Zweck entfremdet und sie wieder für einen neuen Zweck zugeordnet. Und dann haben wir in der Regel auch immer wieder dieses Objekt, sei es ein Speer, sei es ein Haus, sei es unser Smartphone, pflegen wir letztendlich auch wieder dieses Produkt und entwickeln das weiter. Also viele Ressourcen fließen letztendlich wieder in Produkte, in unsere Designentscheidungen. Und wir haben natürlich dann auch zum Beispiel ein Haus oder auch ein Handy in irgendeiner Form konzeptionell erstmal errichtet. Also wir mussten uns erstmal überlegen, was muss mein Haus überhaupt können? Es muss mich natürlich warm halten und es sollte mich schützen. So, jetzt habe ich aber auch keine Lust, dass das jetzt irgendwie beim nächsten Erdbeben zusammenbricht. Also muss es auch möglichst irgendwie beständig sein und stabil sein. Und das ist letztendlich das, was wir dann eigentlich auch machen. Also es geht vor allem darum, ist das Produkt, das wir jetzt nämlich auf den Markt bringen oder auch schon aktuell auf dem Markt haben, ist das so ressourcenschonend aufgebaut? Ist das nachhaltig in der Zukunft? Verbraucht es vielleicht immer mehr Ressourcen? Wird es an Beliebtheit zunehmen? Wird immer mehr Ressourcen vielleicht in Zukunft verbrauchen? Ein Beispiel hierfür natürlich auch die industrielle Revolution. Das ist immer so der Punkt, der bei uns ja letztendlich immer in jedem Kurs, in jedem Semester erwähnt wird. Natürlich, die industrielle Revolution ist ja eigentlich maßgeblich für Veränderungen, wie eben den Klimawandel, dass die Menschen immer mehr produziert haben. Wir haben immer mehr designen müssen für die industrielle Revolution, für die Wirtschaft, für neue Produkte. Ein Auto ist hinzugekommen und so weiter und so fort. Also es gab ja so viele technische Innovationen, die alle erst gestaltet werden mussten und die natürlich dann wieder unterschiedlich viele Ressourcen gebraucht haben. Und wir sind letztendlich dann dafür zuständig zu gucken, braucht das eine Veränderung? Wie schaffen wir es, dass das vielleicht nachhaltiger gestaltet werden kann? Brauchen wir diese Produkte heutzutage überhaupt noch, die es vielleicht früher schon gab? Oder welche Produkte braucht es heutzutage, um dem Klimawandel entgegenzutreten? Genau, also das ist letztendlich das, was wir im nachhaltigen Design lernen. Es geht ja wirklich eben um den Fokus. Ist das Konzept, was wir aktuell haben, noch richtig? Ist das richtig? Ist das nachhaltig? Wie viele Ressourcen verbraucht es? Und was ist konzeptionell notwendig, designtechnisch notwendig, um halt jetzt eine Veränderung in der Gesellschaft im Sinne der Nachhaltigkeit entstehen zu lassen?
Du hast ja gerade schon so ein bisschen über Häuser geredet und ich finde, wo es ein Umdenken benötigt, ist der Städtebau bzw. die Städteplanung. Behandelt ihr sowas auch im Kurs oder gibt es da bestimmte Projekte zu? Wie sieht es da aus?
Der urbane Raum war tatsächlich jetzt im dritten Semester eine Einheit im Nachhaltigkeitskurs. Ja, also es wird auf jeden Fall auch mit thematisiert. Es wird auch noch in den höheren Semestern thematisiert und wir haben dazu auch Projekte. Wir haben auch aktuell ein Projekt. Also es spielt auf jeden Fall immer eine Rolle. Was natürlich auch sehr schön ist, wenn man sich zum Beispiel persönlich jetzt als Produktdesignerin oder als Designer im Studium dafür interessiert, kann man halt auch Anregungen geben fürs nächste Semester. Zum Beispiel, ich wünsche mir ein Projekt zum Thema urbaner Raum und Nachhaltigkeit und dann wird halt immer geguckt, dass das vielleicht irgendwie machbar ist. Also ja, es gibt auf jeden Fall Projekte und es spielt auf jeden Fall auch immer eine Rolle, sowohl im Unterricht als auch in den Projekteinheiten.
Dein Studium hat 7 Semester, richtig, im Bachelor? Kannst du mir ein bisschen über den Studienverlauf erzählen? Habt ihr Praxisprojekte? Wie sind die aufgebaut? Wie ist so die Verteilung von, ich sage jetzt mal, den klassischen Vorlesungen und dem tatsächlich selbstständigen Arbeiten?
Also unser Studium ist grundsätzlich so, ist erstmal sehr interdisziplinär, das muss man vielleicht zu Beginn sagen. Also es ist so, dass man sehr viele Disziplinen einfach auf einmal lernt. Zu Beginn des Studiums kann man sich letztendlich aussuchen, welche Bereiche man letztendlich halt machen möchte. Da gibt es halt die 4 großen Schwerpunkte, Produktdesign, Fotografie, Illustration und Kommunikationsdesign. Man kann in einem Semester tatsächlich auch alle wählen, mit dem Schwerpunkt von allen Kursen. Auch in den Projekten gibt es die Möglichkeit, sich meistens auch in allen Bereichen irgendwie auszuleben. Also meistens zum Beispiel jetzt, wenn ein Projekt von einem Produktdesign-Dozenten ist und eigentlich auch eher Produktdesign ausgelegt ist, kann man trotzdem, wenn man gerne zeichnet, auch illustrativ und dann kommunikationsdesigntechnisch vorgehen. Das ist dann auch kein Problem, solange es halt konzeptionell Sinn macht. Das ist immer das Wichtigste bei uns. Es muss halt zur Thematik passen und muss natürlich immer noch eine Lösung für ein Problem am Ende darstellen. Und jetzt zu den Designpraxiskursen, die muss man auch jedes Semester wählen. Die finden meistens so statt, ja, die haben halt eine Thematik. Mein aktueller heißt zum Beispiel Freiraum, das heißt, es ist sehr freigestaltet. Aber es gibt zum Beispiel auch eins, das heißt Startup. Da kann man eigene Startup erstellen zu einem Produkt. Da gibt es halt wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch Comics, wo man dann halt verschiedene Comics erstellen kann, um Menschen dazu zu bewegen, mehr zu lesen zum Beispiel. Also gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, meistens immer passend zum Dozenten. Also wenn es eher Produktdesign-lastig ist, ein Produktdesign-Dozent. Wenn man etwas wie ein Comic zeichnet, ist es meistens ein Dozent im Bereich Illustration. Und ja, gibt es halt auch die Möglichkeiten eben im Bereich Fotografie, wenn es zum Beispiel das Thema Schönheit ist oder verschiedene Menschen, Diversität oder sowas. Und in der Regel sitzen wir dann immer im kleinen Kurs in der Gruppe zusammen und jeder stellt halt vor, was er zu Hause gemacht hat oder auch im Kurs gerade gemacht hat. Und dann wird darüber diskutiert, ob das konzeptionell Sinn macht, ob die Thematik Sinn macht und was man vielleicht verbessern könnte oder nicht. Also es ist wirklich immer sehr auf Diskurs behaftet. Also wir reden halt wirklich sehr viel, was auch richtig toll ist. Und man lernt halt auch Feedback anzunehmen und Kritik anzunehmen oder auch, wie man seine eigene Idee richtig überhaupt kommunizieren kann. So viel zum Design-Praxiskurs. Vielleicht auch noch mal kurz ergänzen. Am Ende gibt es immer noch eine Endpräsentation. Also muss man noch mal präsentieren, was hat man überhaupt gemacht und was ist das Ergebnis des Konzepts. Hier ist halt auch noch mal besonders wichtig, es wird nicht benotet. Wichtig ist, dass man halt anwesend ist, aber es soll in erster Linie dazu anregen, auch auszuprobieren, dass man sich selbst ausprobiert, dass man etwas wagt und auch über seinen Blick hinausdenkt sozusagen. Einfach mal was wirklich ganz Neues machen. Dann haben wir die Projekte, da haben wir Kooperationsprojekte und auch Projekte, die halt fiktiv von Dozenten letztendlich dann gegeben werden zu relevanten Themen. Bei den Kooperationsprojekten ist es Pflicht, dass man dann tatsächlich auch bei der Thematik bleibt. Ist es also Kommunikationsdesign, dann ist es meistens so, weil der Kooperationspartner auch irgendein Kommunikationsdesign-technisches Element braucht, wie zum Beispiel ein Plakat oder eine Werbung oder eine Webseite. Bei den normalen Projekten, von denen wir auch verstärkt viele haben, bei denen ist es in der Regel so, ja, dass man halt dann ähnlich wie auch bei den Designpraxiskursen, man zeigt halt, was man hat. Man diskutiert in der gesamten Runde. Es gibt Feedback vom Dozenten natürlich auch. Und so entwickelst du dich halt schrittweise immer weiterhin zu einem fertigen Konzept mit fertigem Ergebnis, zum Beispiel eben einem Produkt, sei es ein Stuhl, sei es ein technisches Produkt, sei es ein Comic oder dergleichen. Ein Magazin haben wir auch sehr häufig. Das wird dann am Ende auch wieder vorgestellt und dann bewertet. Dafür gibt es dann auch eine Note. Dann gibt es noch Kompetenz nach Wahl. Das ist ganz unterschiedlich. Hier gilt auch nur Anwesenheitspflicht, also es gibt da keine Note. Ja, da kannst du letztendlich unterschiedliche Dinge lernen, sei es Abzeichnen, sei es klassisches Zeichnen von Menschen, also Proportionen zu erlernen. Klassische Studien heißt das bei uns. Dann Fototechnik, dass du lernst, überhaupt richtig fotografieren kannst. Ja, da gibt es ja ganz viel, auch Photoshop gehört dazu, also verschiedene Programme und Rhino, also CAD-Programme. Da gibt es halt wirklich sehr viel. Genau, das ist dann auf jeden Fall auch nochmal so ein Aspekt. Das wählt man dann auch in der Regel. Ein Stück braucht man auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch noch die Nachhaltigkeitsmodule, was ja nachhaltiges Design ausmacht. Die haben wir, die sind auch Pflicht vom Anfang an bis zum Ende. Also die haben wir wirklich auch grundlegend die ganze Zeit. Und da wird halt immer der Kontext Nachhaltigkeit Design thematisiert. Also zum Beispiel eben verschiedene Strategien, die es im Bereich Nachhaltigkeit gibt. Planetare Grenzen sind da zum Beispiel ein Thema. Die verschiedenen, wie gesagt, Suffizienz, Effizienz, Konsistenz, was ich gerade eben erklärt habe oder versucht habe zu erklären. Ja, und auch viele weitere Faktoren, inwieweit die nihilitische Revolution, also dass die Menschen sesshaft geworden sind, eine Rolle spielen, inwieweit Religion eine Rolle spielt. Also es wird wirklich immer im Kontext zu verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen gestellt. Und welchen Einfluss hat das letztendlich auf dieses Thema Nachhaltigkeit und welchen Einfluss hat das aufs Thema Design? Und daher ist es das, das ist sozusagen nochmal die wissenschaftliche Form und da gibt es am Ende auch immer nochmal eine Prüfung. Das ist meistens immer eine Präsentation zu einem relevanten Thema, das halt passt. Oder auch ein Portfolio, das sind dann halt verschiedene wissenschaftliche Arbeiten, wie halt zum Beispiel ein Essay oder auch andere kreativere Versionen von wissenschaftlichen Arbeiten. Und es gibt natürlich auch noch Philosophie. Also Philosophie, wir haben da halt noch verschiedene Praxiskurse, wo halt eher philosophische Themen dann besprochen werden und teilweise aber auch designtheoretische. Und da ist dann tatsächlich auch wieder Musterlehre eine wesentliche Rolle, Proportionen, verschiedene Techniken, die notwendig sind in der Produktion, spielen da zum Beispiel wieder eine Rolle. Oder auch, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen. Wie gehen Menschen mit Produkten um? Wie könnte ein Designer im Jahr 2050 zum Beispiel designen, wenn er den Blick ändert vom Jetzt zu, was wäre, wenn ich jetzt in der Zukunft leben würde? Was würde ich jetzt rückläufig zum Beispiel anders machen? Oder was möchte ich, dass jetzt im Jahr 2050 besteht? Das wäre zum Beispiel der Kurs, in dem ich aktuell drin bin. Ja, genau, das ist einfach auch nochmal der philosophische Aspekt, der ist auch nochmal wichtig. Und hier gibt es dann auch richtige Hausarbeiten. Also da schreiben wir dann auch eine richtige Hausarbeit am Ende. Ja, und das ist auch nochmal so ein wissenschaftlicher Faktor im Studium. Wir haben natürlich noch die Mappenprüfungen. Ja, die Mappenprüfungen finden halt alle 2 Semester statt. Das heißt, im 2. Semester, im 4. und 6. Semester. Das ist letztendlich wie ja, eine Abgabe deiner bisherigen Arbeiten. Die kann man in der Regel auch nochmal überarbeiten im Zwischenzeitraum. Stellt die auch im Kontext einer Lektüre, kann aber auch ein Gemälde sein oder ein Video sein. Es muss halt konzeptionell alles passen, zu einem selbst passen, damit man halt erkennt, wer du als Designer bist und in welche Richtung es gehen soll. Genau, ich glaube, damit habe ich eigentlich so das Wesentliche abgehakt.
Es ist ein sehr vielseitiges Studium und ich finde es total schön, dass man so viele Möglichkeiten hat, praktisch zu arbeiten und sich selber so ein bisschen auszudrücken. Du hast ja vorhin schon über ein paar Schwerpunkte geredet, beziehungsweise vier Schwerpunkte, die man belegen kann. Für welchen Schwerpunkt hast du dich entschieden oder machst du mehrere und warum hast du dich genau für den oder diese Schwerpunkte entschieden?
Ich habe mich tatsächlich für den Bereich Produktdesign am meisten interessiert. Der Grund war für mich sehr naheliegend, weil ich da so die größten Impact im Bereich Design einfach auch in der Produktgestaltung sehe, weil einfach da direkt Ressourcen benötigt werden. Ähnlich wie ich es vorhin schon mit der industriellen Revolution beschrieben habe, ist es letztendlich so, dass die konzeptioniert werden müssen, dass die dann auch auf den Markt kommen, dass die verkauft werden und dass da halt verschiedene Aspekte sehr wichtig sind. Wie recyclingfähig ist das Produkt? Aus welchem Material besteht das Produkt? Ist es zum Beispiel gut recyclingfähig oder zum Beispiel eher weniger, woher kommen die Ressourcen aus welchem Land? Und ja, da spielen halt sehr, sehr viele Aspekte eine wesentliche Rolle. Da habe ich mich halt für Produktdesign tatsächlich entschieden in erster Linie und das ist auch bisher mein größter Schwerpunkt. Ich habe auch schon in Kommunikationsdesign und Illustration reingeschnuppert, ganz am Anfang des Semesters. Ist meistens auch sehr typisch, dass man zu Beginn eigentlich mal in allem mal so reinschaut. Das ist ja auch eigentlich verlangt schon fast, dass man da wirklich auch mal überall reinguckt und sich einen Eindruck auch von allen anderen Disziplinen macht. Aber das ist ja der Vorteil an so einem interdisziplinären Studiengang. Ja, bei mir liegt der Fokus verstärkt tatsächlich in dem urbanen Raum, auch einfach, weil ich das schon in der Schule sehr interessant fand und versuche daher auch besonders Projekte zu wählen, die in irgendeiner Form Kontext eben zum urbanen Raum haben. Versuche da halt Produkte zu entwickeln, die zum Beispiel die Sicherheit auf dem Fahrrad verbessern oder Menschen eher dazu bewegt, dass man sich auf dem Fahrrad durch die Stadt bewegen möchte, um mal zum Beispiel zu nennen. Oder auch die zum Beispiel die Stadt abkühlen können. Das sind halt eher so die Schwerpunkte, die ich gewählt habe.
Hast du irgendwelche Projekte, an denen du gearbeitet hast, von denen du uns erzählen kannst, die besonders in deiner Erinnerung geblieben sind oder besonders außergewöhnliche Projekte? Generell, wie viele Projekte hast du schon entwickelt?
Ich bin ja gerade im dritten Semester, das heißt zwei tatsächliche Projekte. Und das erste war so ein Einstiegsprojekt. Das ist dann so ein bisschen, dass man da reinkommt, was kommt überhaupt auf einen zu. Und das ist dann meistens auch gar kein richtiges Produkt, was entwickelt wird, sondern wirklich eher so, wie erstelle ich überhaupt ein Konzept für ein Produkt? Und ist dann meistens auch immer ein bisschen freier. Aber insgesamt habe ich schon zwei Projekte, beziehungsweise ein fertiges Projekt und im zweiten bin ich gerade. Ja, was mir tatsächlich am meisten im Kopf geblieben ist, ist das Projekt im letzten Semester. Ein Projekt hieß Katastrophen. Sehr spannend, meiner Meinung nach, weil wir hatten natürlich die Pandemie, die gerade vorbei war als erstes. Dann haben wir auch die Überflutung im Ahrtal gehabt und auch den Ukraine-Krieg. Also es gab halt einfach sehr viele Katastrophen, die jetzt so zumindest jetzt medial einfach von großer Bedeutung waren. So hatte man halt sehr viel im Kopf und hatte auch irgendwo eine richtig große Motivation, das zu entwickeln, das dem entgegenwirken kann. Im Idealfall sogar eben einer Katastrophe, die einen selbst entweder sehr wichtig ist oder für die man wirklich sehr gerne auch etwas entwickeln möchte, das den Menschen helfen kann oder ja, darauf aufmerksam macht oder auch verhindern kann. Ich war nämlich sehr beeindruckt von den Ergebnissen der Produktdesigners. Es war eigentlich produktdesignlastig tatsächlich, auch wenn wir kommunikationsdesigntechnisch dann auch interessante Ergebnisse hatten. Bei den höheren Semestern kamen halt wirklich sehr spektakuläre Ergebnisse raus. Um da ein Beispiel zu nennen, wir hatten jemanden, der hat herausgefunden durch Nachfrage, durch ja, Interviews mit Rettungskräften, dass es sehr häufig vorkommt, dass Sauerstoffflaschen, wenn man sie dringend braucht, plötzlich nicht ganz voll sind oder dass diese dann relativ schnell leer sind. Das merkt man halt erst, wenn sie leer ist. Das heißt, die Person wird halt beatmet und dann plötzlich ist die Sauerstoffflasche leer und es muss schnell eine neue her. Und zwar wirklich sehr schnell. Und er hat dann letztendlich ein Modul entwickelt, das man an die Sauerstoffflasche dran macht und die zeigt dann der Person, die die Sauerstoffflasche nutzt, um jemanden zu beatmen, visuell, auch mit Tönen, letztendlich, wie viel Sauerstoff noch drin ist. Das heißt, die Person kann immer wieder sehen, wie viel ist noch drin und kann rechtzeitig Bescheid geben, wenn eine neue benötigt wird. Fand ich super spannend, sah auch richtig futuristisch aus. Also selbst wirklich designtechnisch war das jetzt nicht einfach irgendwie Zahnräder und Schrauben, die jetzt irgendwie nicht sonderlich hübsch aussehen, sondern es sah wirklich sehr, sehr gut aus auch. Und da hatten wir tatsächlich noch sehr viele andere Beispiele. Wir hatten eine Drohne, die Menschen finden kann durch die Aufnahme von Gas, durch Hitzewellen, die sie auch finden kann, also diese aufnehmen kann und verschiedenen Aufsätzen, die man denen der Drohne auch geben konnte. Und auch eine App wurde dazu entwickelt, also zumindest visuell, wie das konzeptionell funktionieren könnte. Und ja, das war natürlich dann auch beeindruckend. Es wurde auch 3D gedruckt. Das heißt, man hat dann auch diese Drohne gesehen und es wurde halt wirklich surreal. Das fand ich dann tatsächlich dann auch wirklich sehr cool. Und dann dachte ich mir, ja, da sieht man halt wieder, wofür Produktdesign eben auch relevant sein kann.
Ich finde es total schön, dass ihr an Projekten arbeitet, die so aktuell sind und vor allen Dingen auch ja der Gesellschaft was zurückgeben. Irgendwas, was tatsächlich wirklich auch echten Impact hat. Und das finde ich total schön. Kannst du uns was zu deinem aktuellen Projekt erzählen oder erstmal noch nicht?
Kann auch nicht erzählen, was ich jetzt selbst mache. Dazu würde ich noch nichts sagen. Aber ich kann ja auf jeden Fall das Projekt mal schreiben, was wir überhaupt eigentlich machen. Das ist jetzt tatsächlich Kommunikationsdesign technisch, also außerhalb meines Fokus. Es geht um inklusive Hochschulen. Also das Thema heißt inklusive Hochschulen. Es geht darum, dass es das ist ein Kooperationsprojekt, vielleicht schon mal das im Vorfeld. Wir arbeiten mit Comeback zusammen. Und die unterstützt Studierende, aber auch Abiturienten, also die schon ihr Abitur auch wirklich fertig haben und studieren möchten, mit einer Behinderung. Der Fokus bei unserem Projekt liegt vor allem bei nicht sichtbaren Behinderungen. Also das kann tatsächlich dann auch von starker Depression, Leserechtschreibschwäche, ja, Schizophrenie, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Behinderungen, die man so nicht direkt sieht, aber die halt die Studierenden einfach oder die Abiturienten betreffen und die sie ihnen auch erschwert oder die sie halt verunsichert, dann tatsächlich auch zu studieren. Und COMBAP hilft halt letztendlich dann wieder diesen Studierenden oder angehenden Studenten, eine richtige Hochschule zu finden, Nachteilsausgleiche zu bekommen. Und das Ziel unseres Projektes ist es dann letztendlich, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es COMBAP gibt. Einfach weil prozentual es einfach auch wirklich sehr viele Menschen gibt, die eine unsichtbare Behinderung haben und die halt Anspruch auf einen Nachteilsausgleich haben. Also dass sie zum Beispiel eine Studienbegleitung bekommen oder dass sie längere Fristen haben für Prüfungen zum Beispiel. Oder vielleicht, wenn man an sehr starker Prüfungsangst leidet, dass man dann auch einen eigenen Raum kriegt. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten und COMBAP hilft da einfach. Das Ziel des Projektes ist es dann, eine Plakatserie zu gestalten, die halt auf das Thema aufmerksam macht. Ziel ist es natürlich, dass jeder, der das Plakat nur kurz sieht, sofort versteht, wenn man selbst betroffen ist, wo man sich dann dran wenden kann, an wen man sich wenden kann und was sie dann genau machen können, um einem selbst zu helfen. So, und darum kann ich natürlich jetzt nicht sehr viel sagen, weil es auch einfach eine Plakatserie ist. Ja, aber da gibt es auch ganz viele sehr unterschiedliche Konzepte, wie man einfach diese Thematik ja kommunizieren kann. Aber das könnte ich jetzt nicht einfach beschreiben, weil es halt, da spielt halt sehr viel Bildsprache eine wesentliche Rolle. Wir haben sehr viele Fotografen, die sehr erstaunliche Bilder dafür gestaltet haben. Wir haben auch viele Illustratoren, die wirklich sehr, sehr tolle, Illustrationen dazu gestaltet haben. Also ja, das sind auf jeden Fall auch hier wieder ein sehr relevantes Thema, finde ich. Auch im Hinblick nach der Pandemie gibt es ja eben auch sehr viele Menschen, die sich vielleicht verstärkt auch da dann betroffen fühlen. Und es ist natürlich auch super, dass dieses Thema einfach in unserer Gesellschaft auch immer mehr thematisiert wird. Genau, deshalb finde ich auch dieses Projekt tatsächlich super spannend.
Da stimme ich hier voll und ganz zu. Ich finde auch, das ist wieder so ein aktuelles Thema und auch ein wichtiges Thema und total schön, dass das in eurem Studium ja Platz gefunden hat. Wir sind auch fast am Ende. Du studierst nachhaltiges Design. Welche Studiengänge gibt es an der Ecosign denn sonst noch?
Ja, wir haben, ja, wie gesagt, nachhaltiges Design im Bachelor und im Master dann auch. Das haben wir seit diesem Semester, nachhaltiges Design Management, also super frisch, ganz neu, auch wieder im Bachelor und im Master. Und da liegt der Fokus ähnlich wie im nachhaltigen Management. Also es geht halt vor allem darum, mit Unternehmen selbst zusammenzuarbeiten und die Projekte, die die Unternehmen zustande bringen wollen, ja, die dabei zu unterstützen in der Konzeptionierung, in der Finanzierung, aber auch vor allem, also spielen halt wirtschaftliche Faktoren eine wesentliche Rolle. Auch die Berichterstattung, die Unternehmen machen müssen, inwieweit sie da dann eben darauf achten müssen, wie sie bei diesem Projekt dann weiter vorgehen möchten, mit wem sie kooperieren möchten, woher sie ihre Ressourcen gewinnen möchten und so weiter. Also da spielt vor allem dieser wirtschaftliche Faktor eine wesentliche Rolle. Ist halt einfach super relevant und anscheinend ist er auch deshalb entstanden, weil sehr viele Unternehmen auch auf die Ecosign zukommen, da sich eben auch sehr viel Unterstützung wünschen von unseren Studierenden. Und neben dem Studium haben wir dann aber auch noch Weiterbildungen, also Personen, die schon im Berufsleben sind als Designer oder auch mit dem Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit oder auch einfach Interessenten, die können sich dann auch an die Ecosign wenden und können dann an verschiedenen Kursen und Modulen teilnehmen und kriegen dann halt eine Weiterbildung sozusagen angerechnet zum nachhaltigen Designer oder nachhaltigen Designmanager.
Was gefällt dir denn besonders an deinem Studium an der Ecosign?
Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir einmal ein sehr kleiner Kurs sind. Also wir sind nicht zu viele Studierende. Man geht also nicht so in der Masse verloren, wie ich zumindest immer diese Befürchtung habe, dass es in sehr großen Universitäten der Fall ist. Diese Anonymität, die dann irgendwie plötzlich auftaucht, dass man ja halt einer von sehr, sehr vielen ist. Und da ist es dann so, dass wir halt wirklich als Gruppe sehr gut miteinander funktionieren. Wenn man Fragen hat, kann man sich wirklich an jeden wenden. Da gibt es einen, der hat super viel Erfahrung mit dem Programmieren und einer hat super viel Erfahrung mit dem Zeichnen. geht man einfach mal hin und fragt. Und meistens ist es auch immer ein Ja. Man kriegt halt viel Unterstützung untereinander. Auch bei den Dozenten ist das halt auch so. Das finde ich einmal richtig toll, dass wir so einen tollen Zusammenhalt haben. Dann, dass der Studiengang interdisziplinär ist. Also, dass es halt gar nicht so ist, dass man sich sofort im Studium auf einen Bereich festlegt und dann ist es genau das, was man macht, sondern am Ende bist du nachhaltiger Designer. Du hast super viel gelernt und kannst eigentlich fast alles machen. Also, wir haben auch viele Projekte, die haben den Fokus, Film zu entwickeln. Wir haben Projekte, die haben den Fokus, irgendwas für ein Videospiel, eine Figur zu entwickeln. Also, wir haben halt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, die halt auch abgedeckt werden und die du halt auch nach dem Studium halt durchaus auch umsetzen kannst. Und dass es natürlich so praxisorientiert ist. Also wir haben zwar durchaus unsere Vorlesungen, wo wir auch sehr viel Inhalt mitnehmen, aber in erster Linie muss man sich selbst organisieren, selbst regelmäßig an seinen Projekten arbeiten, an seinen Konzepten arbeiten. Man muss auch Feedback einholen von seinen Dozenten. Man muss lernen, die auch gut, sein eigenes Konzept gut zu verkaufen und auch an seinen Ideen festzuhalten, oder die auch zu verwerfen, wenn es dann notwendig ist. Aber das ist dann letztendlich so etwas, wo ich sagen muss, das finde ich halt dann durchaus auch sehr, sehr gut am Studium. Man lernt halt sozusagen ein bisschen erwachsen zu werden, sage ich jetzt mal, und wirklich dann auch selbstständig an seinen Arbeiten dann auch zu arbeiten.
Genau, dann würde ich sagen, wir kommen noch mal ein bisschen vom Studiumsthema weg und noch mal auf die Nachhaltigkeit. Wie siehst du die Zukunft der Nachhaltigkeit und gibt es bestimmte Entwicklungen oder Trends in der Nachhaltigkeit, die dich optimistisch stimmen?
Tatsächlich bin ich der Nachhaltigkeit gegenüber, also dem Thema Nachhaltigkeit gegenüber, durchaus auch positiv gestimmt. Das schon, eben auch verstärkt durch das Studium tatsächlich. Einfach weil es, wie eigentlich auch schon mal kurz erwähnt, in der Bildung einfach eine deutlich größere Rolle spielt. Man findet das Thema Nachhaltigkeit wird teilweise schon in der Grundschule, im Heimat- und Sachunterricht, falls das noch jemand was sagt, vielleicht auch schon verstärkt thematisiert, wie man mit der Natur umgeht, wie man mit heimischen Arten umgeht. Dann findet es auch einfach an allen Schulen, sei es jetzt das Gymnasium oder auch eine Realschule oder eine Gesamtschule, immer größeren Anklang. Auch Unternehmen, die zum Beispiel ausbilden, dann legen da großen Wert drauf, dass das sowohl in der Ausbildung thematisiert wird, als auch dann natürlich der zukünftige Arbeitnehmer in der Lage ist, eben da auch ein gewisses Bewusstsein zur Nachhaltigkeit zu entwickeln oder da vielleicht auch tolle, inspirative Ideen mit einzubringen. Es gibt sehr viele Menschen, die natürlich auch über ihren, sag ich mal, über den Alltag hinaus sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, die zum Beispiel freiwillig oder ehrenamtlich etwas machen, in dem Zusammenhang, die auf die Thematik aufmerksam machen. Also auch zum Beispiel verschiedene Formen von Protesten, ohne da jetzt irgendwie wertend zu sein. Ich finde es super, dass einfach protestiert wird, dass man genau sagt, dass es notwendig ist, dass wir uns verändern, dass es notwendig ist, dass wir handeln, dass wir es jetzt machen müssen. Und dass es nicht etwas ist, das jetzt zum Beispiel nur irgendwie im Fernsehen, in der Politik zu sehen ist, in irgendwelchen Klimakonferenzen, sondern dass es halt auch einfach schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und ja, ich sehe diese Entwicklung tatsächlich sehr positiv, dass das vorhanden ist.
Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, denn wir sind hiermit auch am Ende unserer Folge angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sein.
Gerne, gerne.
Ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Frese Green Talk wieder.